geht es um das Thema Gewichtsdiskriminierung, von dem Frauen viel stärker betroffen sind als Männer. Und zwar sowohl Frauen mit hohem Gewicht als auch Frauen mit niedrigem Gewicht. Das Gewicht von Frauen wird viel mehr einer kritischen Beurteilung unterzogen als das Gewicht von Männern. Zu Gast ist heute bei uns die Expertin und Stimme der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, Nathalie Rosenke.
Schön, bei euch zu sein.
Herzlich willkommen, liebe Nathalie, hier bei Evas Schwestern. Heute in unserem Podcast soll es um das Thema Gewichtsdiskriminierung gehen. Von Diskriminierung aufgrund des Gewichts sind Frauen ja sehr viel stärker betroffen als Männer und hier auch nochmal ganz extrem Frauen mit einem hohen Gewicht. Dünne Frauen werden eher als akzeptabel und bevorzugt für Sex betrachtet. Schon normalgewichtige Frauen werden häufig als zu fett bezeichnet. Als Beispiel kann die weibliche Hauptfigur in dem Film Schokolade zum Frühstück genannt werden, die absolut normalgewichtig ist, jedoch als 10 Kilo zu viel deklariert wurde. Worum geht es also wirklich? Darüber wollen wir sprechen. Was ist Gewichtsdiskriminierung genau? Wie erklärst du es anderen Menschen?
Gewichtsdiskriminierung kommt in allen Lebensbereichen vor. Das heißt, ich kann immer in einen reingehen und mir ein Beispiel daraus schnappen. Nehmen wir jetzt mal Gesundheit. Wenn eine hochgewichtige Person in die Praxis kommt, ist sie nie ein unbeschriebenes Blatt, sondern es gibt so bestimmte Annahmen, die im Kopf da sind. Ich sage jetzt mal so, ein schlechter Zuckerwert, ein hoher Cholesterinwert oder Bluthochdruck. Wenn das aber schon so die Vorannahmen sind, also alles so im Kopf schon auf bestimmte Richtungen zeigt, dann kommt meist nicht mehr der Moment, wo umgedacht wird. Das heißt, der Weg zur Diagnose kann länger dauern. Es liegt auf dem Weg vielleicht sogar eine Fehldiagnose. Also da sprechen wir dann wirklich von Gesundheitsschädigung leider auch und Ähnliches. Also ich sag jetzt mal, im Bereich der Orthopädie ist ein Beispiel, das uns immer genannt wird, dass hochgewichtige Personen, die dort vorstellig werden und sagen, ich habe Schmerzen im Fußbereich, dass gesagt wird, naja, Entschuldigung, also bei ihrem hohen Gewicht, das ist doch klar. Und die werden dann weggeschickt. Also das heißt, es findet gar keine Behandlung statt, also noch nicht mal Abtasten oder Ähnliches. Und dann später in der allgemeinmedizinischen Praxis stellt sich unter Umständen heraus, dass es eine angerissene Sehne ist oder was Vergleichbares. Und mit dem Schmerz musste die Person dann erstmal leben und mit der Gewichtsdiskriminierung, die sie erfahren hat, auch.
In letzter Zeit ist ja der Begriff Bodyshaming aktuell. Ist das so ein Beispiel, dass Personen sich für ihren Body schämen sollen? Sollen sich Menschen für ihren Körper schämen?
Es ist tatsächlich andersrum gemeint, im Sinne von, dass eine Person anhand ihres Körpers attackiert wird, dass ihr Körper abgewertet wird. Shaming ist hier als aktiver Prozess gemeint, dass zum Beispiel, ich sag jetzt mal Schauspielerin, wenn sie Gewichtsschwankungen haben, dass sofort adressiert wird, wenn das Gewicht hochgeht und sie anhand dessen eben, ich möchte diese Begriffe nicht wiederholen, aber viele Abwertungen erfahren, sag jetzt mal in der Presse oder auch halt auf Social Media und Ähnliches. Und das ist halt ein wirklich verbreitetes Phänomen, weil wir gehen vollkommen sorglos damit um, die Körper anderer Menschen zu beurteilen und zu verurteilen. Also vielfach nehmen wir das gar nicht wahr, dass das eine übergriffige Handlung ist, ja? Dass ich eigentlich erstmal mit der Person sprechen müsste, darf ich über deinen Körper reden und mit welchen Worten darf ich das? Also bei mir, es gibt Menschen, die mich als mollig bezeichnen würden, wahrscheinlich so einen direkten Dialog, wo ich sagen würde, nee, du stopp, halt, das ist kein Wort, mit dem ich mich identifizieren kann, denn ich möchte, dass mein Körper so benannt wird, wie er auch geformt ist. Ich bin dick oder wenn ich im politischen Feld unterwegs bin, dann spreche ich auch ganz bewusst von Fett, um an Begriffe wie Fat Rights oder Fat Liberation, das sind bestimmte Bewegungen und Begrifflichkeiten jetzt aus dem US-amerikanischen Raum, anzuknüpfen. Und das ist mir wichtig.
Wie stellt sich die Diskriminierungsform im Alltag für die Menschen dar? Wo fängt es an?
Vielleicht lohnt es sich, wenn wir hier mal so bis zum Kindergarten zurückgehen, weil das ja auch so ein bisschen der Lebensbeginn ist, wo wir so aus dem engsten familiären Umfeld ja auch mal dauerhaft herauskommen. Dort ist das dann zum Beispiel, alle bekommen einen Nachschlag, das dicke Kind nicht. Oder dieser Nachschlag wird kommentiert mit, willst du das denn wirklich? Also für dich wäre es jetzt schon besser, wenn du das nicht tust und so weiter. Das heißt, dicke Kinder erlernen, dass für sie viele Dinge keine Selbstverständlichkeit sind, die andere Kinder aber ganz selbstverständlich bekommen. Und sie bekommen vermittelt, dass sie ein Problem sind. Also plötzlich sind sie nicht mehr die bedingungslos geliebten Kinder der Eltern, sondern sie sind das Problem der Eltern. Die Eltern sollen sich kümmern, da müssen wir doch was tun, etc. Und das verändert den Blick dieser Kinder auf die Welt. Also es gibt dazu ein tolles Buch mit Interviews mit Kindern und Jugendlichen, das ich sehr empfehlen würde. Und da wird das ganz sichtbar, wie plötzlich die Welt in gewisser Weise nur noch durch die dicke Perspektive erlebt wird.
Wir würden dieses Buch gerne in die Shownotes aufnehmen und freuen uns, wenn du den Titel uns mitteilst. Gibt es den umgekehrten Effekt für dünne Kinder in der Kita oder in dem Alter schon, dass sie besonders gelobt werden, weil sie so dünn sind?
Dazu muss ich sagen, ich selbst habe keine Kinder. Das heißt, mein Blick dorthin ist halt wirklich durch das, was wissenschaftlich schon an Erkenntnissen da ist, geprägt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass hohes Gewicht und niedriges Gewicht anders bewertet wird. Wenn ein Kind oder auch eine erwachsene Person ein niedriges Gewicht hat, dann gibt es meist so die Annahme so, ist die Person denn auch genug? Ist da vielleicht eine Essstörung im Anmarsch? Müssen wir uns kümmern? Es gibt so einen Care-Impuls im Sinne von Zuwendung. Das ist trotzdem Druck und trotzdem übergriffig. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber es gibt nicht dieses Moralische. Bei hochgewichtigen Menschen gibt es den moralischen Effekt, dass eben gesagt wird so, ja, also du hast anscheinend nicht die notwendige Ernährungsbildung, da müssen wir was machen. Oder du willst nur nicht, es geht doch. Also dann wird auf beliebige Diäten verwiesen, die alle nicht für ein Leben taugen. Also ich weiß nicht, welche Person bis ans Ende ihres Lebens bereit wäre, Ananas oder Kohlsuppe zu essen. Ich kann beides nicht empfehlen. So. Das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied, wie reagiert wird. Aber wie gesagt, wohlgemerkt, beides ist Druck auf Kinder oder Erwachsene und dessen sollten wir uns bewusst sein.
Was glaubst du, ist die Ursache für Bodyshaming oder Diskriminierung aufgrund des Gewichtes?
Ich glaube, dass es tatsächlich mehrere Ursachen gibt. Wenn wir mal so in die sozialen Netzwerke schauen, dann gibt es dort ja richtig Gruppen, die für sich als Hobby, Sport oder wie auch immer wir es nennen wollen, haben praktisch Menschen abzuwerten. Also denen es wichtig ist, dass es Merkmale gibt, in diesem Fall halt hohes Gewicht oder das kann auch sein, dass eine Person eine Frau ist zum Beispiel, dass sie das nehmen und sagen, ja und deshalb bist du weniger wert und wir wollen jetzt hier mal nichts anfangen mit so auf Augenhöhe und so. Nee, es ist ganz wichtig klar zu machen, du bist weniger wert. Warum wird das gemacht? Weil das natürlich Gruppen sind, die selbst sonst diesen Wertverlust hätten. Wenn dort mal etabliert wäre, die Gleichwertigkeit aller Körper, das bedingungslose Recht der Menschenwürde, dann hätten diese Gruppen praktisch gar nicht mehr das, was sie brauchen, um sich zu erhöhen. So. Das heißt, das sind beständig Kräfte, die das halt für sich brauchen, für das eigene Wertgefühl. Und dann gibt es natürlich auch so Prozesse wie, wir wachsen auf in einer Diätkultur. Wir lernen, der hochgewichtige Körper, das ist das Vorherbild, da ist irgendwas schiefgelaufen. Wir müssen dringend das Nachherbild erzeugen. Also da gibt es gar keine Diskussion. Vorher können wir ja nicht lassen, deswegen heißt es ja vorher. So. Und das heißt, wir geben in die Köpfe so bestimmte Systeme rein und dann tun wir da die Produkte drauf. Also mit folgenden Sachen könnt ihr das machen. Und wenn ich dann die Situation habe, dass eine Person zum Beispiel ich formuliere das ganz bewusst so, gegen den eigenen Körper angetreten ist und jeden Tag womöglich 2 Stunden darauf verwendet, den schlanken Körper zu erhalten, weil die Person unter Umständen gar nicht die genetische Anlage hat für schlank, sondern dagegen antritt und dann eine hochgewichtige Person sich daneben stellt und sagt, mein Gewicht darf nicht darüber entscheiden, ob ich mit Respekt behandelt werde. Respekt steht mir zu. Und ich habe aber eine andere Person, die 2 Stunden pro Tag daran arbeitet, diesen Respekt zu bekommen in unserer Gesellschaft. Ja? Dann ist das natürlich auch ein Ungleichgewicht, was interessanterweise ja auf beiden Seiten Frustration auslöst. Ja? Und insofern gibt es ganz viele unterschiedliche Mechanismen da drin.
Ist denn die Diskriminierung aufgrund des Gewichtes als Diskriminierungsform anerkannt? Falls nicht, wo ist denn hier der Handlungsbedarf?
Also ich sag mal, wenn das Maß der Dinge ist, ob es im Gesetz mit drin steht, wir haben ja verschiedene Antidiskriminierungsgesetze auf unterschiedlichen Ebenen mit eigenen Namen, dann ist die Antwort ganz klar, nein. Also Gewicht steht zum Beispiel nicht im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Dafür streiten wir als Verband und das ist gerade auch super aktuell, weil eine Reform dieses Gesetzes angekündigt wurde. Also die ist festgeschrieben im Koalitionsvertrag und sie muss jetzt auch kommen. Verflixt nochmal, wir sind auf der Hälfte der Legislatur. Jetzt wird es langsam eng, denn das letzte Jahr ist immer Wahlkampf. Wir wissen es alle, da passiert nichts mehr. Auf jeden Fall nicht etwas derart Großes. Dieses Gesetz ist 17 Jahre alt und Gewicht steht nicht drin. Und wenn wir aus Deutschland mal rausschauen, also zum Beispiel in die USA, New York City hat gerade gesagt, sie nehmen Gewichtsdiskriminierung mit auf. Also generell in den USA, es taucht an mehreren Stellen auf und dort wird die Formulierung benutzt dann, um praktisch zu sagen, um welche Diskriminierungskategorie geht es eigentlich. Und die nehmen immer Körpergewicht und Körpergröße. Das macht so ein bisschen klar, so horizontal und vertikal, wir meinen alles.
Du hast von einem Verband gesprochen. Möchtest du uns das kurz erklären? Wer ist das?
Der Verband sind in dem Fall wir sozusagen, die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Wir haben gesagt, es braucht einen Verband, der nicht die Gruppenarbeit macht, also auf dicke Menschen zugeht und sagt so, hey, wir gemeinsam gegen die Struktur, sondern ein Verband, der sagt, das muss politisch gesteuert werden. Wir können doch nicht jede verflixte, einzelne, dicke Person dazu ermuntern und sagen, kämpfe gegen das System, total toll hier im Hamsterrad, willkommen, machen wir doch alle gern. Sondern eben zu sagen, wir müssen an die Struktur ran. Und deswegen sagen wir immer, wir sind sozusagen die Interessenvertretung zum Thema Gewichtsdiskriminierung. Die politische Interessenvertretung.
Kannst du das nochmal genauer erklären? Wer seid ihr und was sind eure Ziele und mit welchen Methoden arbeitet ihr?
Also unser Ziel ist im Grunde, dass wir alle frei von Gewichtsdiskriminierung existieren können. So, dass das kein Faktor ist, der wirksam wird. Und wir arbeiten darauf, wir versuchen erstmal den Leuten überhaupt zu erklären, was ist Gewichtsdiskriminierung? Wo findet ihr das? Wie drückt sich das aus? Wie beginnt es im Kleinen? Wie sieht es im Großen aus? Also viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass innerhalb der Verbeamtung unheimlich viele AmtsanwärterInnen die Verbeamtung verwehrt wird, einfach auf der Basis, dass gesagt wird, also wir gehen davon aus, dass allen dicken Menschen und so weiter folgende Dinge gesundheitlich passieren. Also dass pauschal etwas angenommen wird. Ja? Und das zeigt einfach, wie das so die ganze Zeit da ist und stattfindet, aber irgendwie auch nicht gesehen wird. Das heißt, darüber aufzuklären ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, aber in dem Augenblick, wo wir aufgeklärt haben, auch nicht ins Bitte-Bitte zu kommen, sondern in die politische Forderung. Also klar zu machen, was heißt das denn jetzt für uns? Wir haben das Phänomen gesehen, wo müssen wir hin, um das zu ändern? Müssen wir Präventionstrainings machen, ich sage jetzt mal im Gesundheitsbereich, also Prävention für Gewichtsdiskriminierung wohlgemerkt und nicht um dicke Menschen zu verhindern und ähnliches. Also das sind so die Sachen, wo wir rangehen.
Du bist ja vermutlich in dieser Gesellschaft nicht allein. Mit wem arbeitest du zusammen? Wer sind deine Partnerinnen?
Also neben unserem eigenen Team in diesem Jahr sind wir erfreulicherweise aus dem Ehrenamt seit 2005 gesprungen in die erste Förderung unseres Verbandes. Aber außerhalb unseres eigenen Teams versuchen wir immer auch, also ein Netzwerk herzustellen mit allen, die auf dem Thema Antidiskriminierung arbeiten. Das hat was damit zu tun, dass Gewicht ja nichts ist, was alleine existiert. Ich bin ja nicht, hallo, ich bin die Essenz Gewicht und was bist du? Sondern wir haben ja praktisch alle noch mehr Merkmale. Also heute bin ich bei euch, das heißt, wir sprechen vor allem über das Merkmal Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität. Wenn ich in anderen Kontexten unterwegs bin, also bei Verbänden zum Beispiel zum Thema Behinderung, da gibt es eine ganz große Schnittmenge, weil ja auch immer so in unserer Leistungsgesellschaft dann sofort die Frage kommt, du bist dick, bringst du überhaupt deine Leistung? Was bringst du denn ein? Was hast du denn auf dem Konto? Also wir haben da ja auch Denkweisen, die insgesamt für das, was wir uns politisch wünschen, eben Gleichwertigkeit der Menschen und im Umgang die Menschenwürde in Respekt formulieren und so weiter, das wird ja immer wieder dadurch auch in Frage gestellt, so nach dem Motto, ey, begründe mal deine Existenz. Warum darfst du existieren?
Das schließt wunderbar an meine nächste Frage an, nämlich der Umgang der Menschen untereinander. Hast du Empfehlungen für unsere Hörenden zur Frage von Gewicht bei anderen Menschen?
Also ich glaube, eine wichtige Geschichte, und nicht nur bei Gewicht, sondern bei ganz vielen Dingen, ist vorher abzufragen, wenn ich mit Menschen in Dialog trete, eben, wie wollen wir miteinander reden? Was ist deine Basis? Wo ich eben, wie schon gesagt hatte, sagen würde, nenn mich gerne dick, da bin ich voll dabei. So. Also das heißt, das ist so ein Faktor, immer erstmal auszuhandeln. Also nicht so Selbstverständlichkeiten anzunehmen, also bestimmte Worte zu verwenden, zum Beispiel wie, wir haben vorhin kurz Normalgewicht gehabt. Das wäre etwas, was wir im Verband zum Beispiel nicht verwenden, weil wir halt schon in Frage stellen, was ist eigentlich dieses Normal? Wer hat es gesetzt und ist das statistisch wirklich an der Stelle und ähnliches? Und sagen halt, da steckt eine Wertung hinter, wo wir halt sagen, nein. Also pauschal zu sagen, hochgewichtige Menschen sind krank, indem ich halt ein Wort aus dem medizinischen Bereich wie, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, weil wir es halt nicht verwenden, Adipositas verwende, dann sage ich ja schon etwas. Der Witz ist nur, viele Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die verwenden dieses Wort und sagen mir dann, oh, ich habe das verwendet, weil ich Respekt ausdrücken wollte, also weil ich eben nicht dick sagen wollte, weil ich eben nicht fett sagen wollte oder was auch immer. Und ich dann sage, um Himmels Willen, genau verkehrt rum, Korrektur aus folgenden Gründen. So. Das heißt, dieser erste Schritt ist eigentlich immer schon die Basis für alles andere, weil bestimmte Dinge, die wir alle erlernt haben, zu verlernen, das ist ein Prozess, der liegt weiter hinten. Das ist, wenn wir schon im Dialog sind, wenn wir überhaupt so eine Offenheit gegenseitig haben, um das angehen zu können.
Du hast das Stichwort normal bzw. normalgewichtig genannt und wir wissen ja, normal gibt's nicht. Ich selbst zum Beispiel bin 8 cm größer als eine normale Frau. Anne zum Beispiel ist, glaube ich, ein klein wenig kleiner als eine normale Frau. Und dann genau an der Stelle macht es schon mal klar, normal gibt es nicht. Ich habe nach den Statistiken das Standardmaß eines deutschen Durchschnittsmannes. So, bin ich jetzt ein Mann, weil ich die Größe habe? Bin ich unnormal? Und diese Fragen muss man ja tatsächlich stellen, um dann zu klären, normal gibt es nicht. So, jeder Mensch ist anders und das muss man, glaube ich, dann mal radikal auch in den eigenen Kopf bekommen. Wenn sich eine Berlinerin oder eine Organisation bei euch engagieren möchte, wie kann sie das machen?
Erstmal beherzt im Postfach landen und schildern, was das eigene Vorhaben ist. Also wir können teilweise zum Beispiel helfen, wenn es darum geht, um Himmels Willen, wer fördert das denn? Weil ein neues Thema, Schwierigkeiten oder ähnliches. Und bei uns selbst engagieren ist natürlich immer schön, wenn es so gemeinsame Projekte gibt. Also das kann ein zusammengeführter Workshop sein, weil dann sozusagen von beiden Organisationen mal die Leute aufeinandertreffen. Und wenn Leute aufeinandertreffen, kann immer total viel passieren. Das ist so ein Stein, der ins Rollen gerät und deswegen ist Zusammenveranstaltungen machen nochmal was ganz Besonderes. Und es zwingt uns dazu, auf Schnittmengen zu gucken. Also weil sonst könnte ich immer sagen, ja, ich rede heute über Gewichtsdiskriminierung und die Person redet heute über Behinderung. Aber wenn wir gemeinsam eine Veranstaltung machen, dann heißt das, dass es auch immer den Moment gibt, wo wir sagen, und jetzt reden wir mal darüber, was A mit B zu tun hat und umgekehrt und woher es kam und was vielleicht geschichtliche Zusammenhänge sind, großer Strauß der Möglichkeiten.
Drei kurze Fragen und drei kurze Antworten zum Schluss. Worüber machst du dir Sorgen?
Über den sich in Deutschland ausbreitenden Faschismus.
Was wünscht sich die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung für die nächsten Jahre?
Dass Gewicht in die einzelnen Antidiskriminierungsgesetze mit reinkommt.
Wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Parität.
Liebe Natalie, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Interview. Und denen, die uns zugehört haben, danken wir für ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr uns Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge gebt, in den Kommentaren oder per Mail an Evas Arche oder die Gleichstellungsbeauftragte. Wenn ihr weitergehende Fragen habt, dann versuchen wir sie zu beantworten oder wir vermitteln an unsere Expertin Natalie weiter. In den Shownotes findet ihr Links zu Evas Arche, der Gleichstellungsbeauftragten und natürlich zur Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Und ihr findet auch Tipps zu manchen Dingen, die im Podcast heute angesprochen wurden. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören, sie zu beantworten oder wir vermitteln an unsere Expertin Natalie weiter. In den Shownotes findet ihr Links zu Evas Arche, der Gleichstellungsbeauftragten und natürlich zur Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Und ihr findet auch Tipps zu manchen Dingen, die im Podcast heute angesprochen wurden.